Guten Morgen. In der Wohnung von meiner Oma hing dieses Schild. Ihr könnt es alle nicht lesen. Ich kann es lesen. Es ist die Jahreslosung von 1975. Und da steht drauf: Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt? Ich habe das als Kind immer da hängen sehen und habe den Satz, denke ich, lange nicht verstanden. Wie kann mich Gottes Güte zur Umkehr treiben? Das ist eine Frage, der wir im Verlauf der Predigt auf den Grund gehen werden, hoffentlich. Wir haben es heute in unserem Predigtabschnitt Römer 2, 1 bis 10 mit einem ernsten Textabschnitt zu tun. Ein Text, in dem es um Gottes Gericht geht, aber auch um Gottes Güte. Und beides, Gottes Gericht und Gottes Güte, sind ein Ruf zur Umkehr an die Menschen. Und deswegen habe ich die Predigt überschrieben mit Gott ruft zur Umkehr. Und sie hat zwei Punkte. Der erste heißt, dass Gottes Gericht macht Umkehr nötig. Und der zweite, Gottes Güte macht Umkehr möglich. Und jetzt möchte ich mit euch den Text lesen in Römer 2. 1 bis 10. Es ist heute sicherlich gut, wenn ihr eine Bibel da habt, weil wir einiges in der Bibel nachlesen werden heute auch. Darum, wenn ihr noch keine habt, wir haben hinten noch, denke ich, genügend stehen in Deutsch, Englisch und auch Arabisch, je nachdem, was ihr für eine Sprache sprecht. Römer 2, die Verse 1 bis 10. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil recht ist über die, die solches tun. Denkst du aber, o Mensch, der du die richtest, die solches tun und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden geben wird nach seinen Werken. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Ungnade und Zorn aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun, zuerst der Juden und ebenso der Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen denen, die Gutes tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen. Ich möchte noch mal kurz beten, verneigen wir uns zum Gebet. Herr, danke, dass wir in deinem Wort auch ernste Warnungen finden, dass du uns zur Umkehr rufst und dass du verschiedene Wege hast, um die Menschen, die du bei dir haben möchtest, nach Hause zu rufen. Und wir bitten dich, lass uns dein Wort verstehen und gib mir heute Morgen die richtigen Worte, die du gesagt haben möchtest. Amen. Kommen zum ersten Punkt. Gottes Gericht macht Umkehr nötig. Und wer in die Bibel reingeschaut hat oder gerade zugehört hat, der hat gemerkt, unser Abschnitt beginnt mit einem Darum. Und das muss uns aufhören lassen, warum steht da darum? Und um das zu klären, muss man die Verse davor anschauen. Und gerade in der Luther-Übersetzung, aber auch in Schlacht und Elberfelder wird es deutlich, dass da im Kapitel 1 und auch Kapitel 2 ganz oft so kausale Satzverbindungen verwendet werden. Also Worte, die so eine Grund-Folge-Beziehung deutlich machen. Denn darum, da, weil wären solche Worte. Und jetzt müssen wir ein bisschen zurückblättern ins Kapitel 1, und zwar Kapitel 1, Vers 14. Dort fängt diese Kette sozusagen an. Dort heißt es, oder schreibt Paulus, ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen. Und jetzt kommt schon diese erste kausale Satzverbindung. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Und er fährt weiter und sagt, denn, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Und Vers 17, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Er macht also da schon mal klar, in Kapitel 1, 14 bis 17, dass er es schuldig ist, das Evangelium zu predigen, weil es Gottes Kraft zur Rettung ist, weil dadurch Menschen gerettet werden durch die frohe Botschaft, durch das Evangelium. Und dadurch, dass er, Paulus, dieses Evangelium angenommen hat, ist er verpflichtet, ein Schuldner den anderen gegenüber, die es noch nicht angenommen haben, es ihnen weiterzusagen. Und jetzt in den nächsten Versen, Kapitel 1 ab Vers 18, da macht er jetzt klar, warum Menschen überhaupt gerettet werden müssen, warum sie diese Botschaft der Rettung brauchen. Fängt wieder in Vers 18 an mit einem, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Vers 19, denn was man von Gott erkennen kann, ist ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Vers 20, denn Gottes unsichtbares Wesen wird an den Werken seiner Schöpfung erkannt. Vers 21, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen. Und dann Vers 22, da sie sich für weise hielten, also gemeint haben, sie könnten Gott links liegen lassen, könnten ihn ignorieren, sind sie zu Narren geworden. Und das ist die Ursünde der Menschen, der Menschheit, dass sie von Gott nichts wissen wollen, dass sie ihn links liegen lassen. Und die Folgen dieser Haltung, die die Menschen haben, die werden jetzt in den nächsten Versen beschrieben. Vers 24, darum hat Gott sie in die Begierden ihrer Herzen dahingegeben, sodass sie dann ihre Körper durch ihre Begierden kaputt machen, zugrunde richten. Vers 26, darum hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Und dann werden weiter diese sexuellen Verirrungen genannt, die da aufgezählt werden. Und dann ab Vers 28 wird nochmal zusammenfassend gesagt, wie die Lage der Menschheit eigentlich ist. Und diese Verse, die treffen auf uns heute in Deutschland im 21. Jahrhundert noch genauso oder vielleicht sogar noch mehr zu, als sie damals in der antiken Welt zugetroffen haben. Und weil die das so deutlich ausdrücken, lesen wir sie nochmal, Römer 1, 28 bis 32. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist, voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen, dass die solches tun nach Gottes Recht den Tod verdienen, aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Und jetzt am Ende dieser Kette von verschiedenen Gründen kommt es darum, mit dem unser Text anfängt. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Also der Heilige Geist hat uns und den Lesern des Römerbriefs damals hier schon hinlänglich bewiesen, dass alle Menschen vor Gott schuldig sind. Jeder, der ehrlich vor sich selbst ist, der findet sich irgendwo in Römer 1, 18 bis 32 wieder. Und da hilft es dann auch nichts zu sagen, ja, aber mein Nachbar, der ist ja viel schlimmer als ich. Denn nach Römer 14, Vers 12 werden wir alle für uns selbst vor Gott Rechenschaft geben müssen. Da helfen dann diese Ausreden nicht, aber der war viel schlimmer als ich. Und Gott ist auch kein, ich sage es mal provokant, kein so ein humanistischer Kuschelrichter, der dann sagt, ach so, sie waren betrunken, als sie den Mord begangen haben. Und eine schlechte Kindheit hatten sie auch noch. Ja, dann wird es natürlich eine Bewährungsstrafe. Sondern beim göttlichen Gericht, da gibt es genau zwei Urteile. Entweder schuldig oder unschuldig. Da gibt es keinen Graubereich, kein Fegefeuer, keine Hölle auf Bewährung. Alle Schuldigen werden mit dem ewigen Tod bestraft werden und alle Unschuldigen werden mit dem ewigen Leben belohnt werden. Es ist also von allerhöchster Bedeutung, dass wir ja diese Schuldfrage im Leben klären, dass jeder Mensch diese Schuldfrage in seinem Leben mit Gott klärt. Ein Pfarrer in meinem Heimatdorf engagierter Mann und impulsiv. Er hat von der Kanzel runtergerufen, was müssen wir denn machen, um in die Hölle zu kommen? Was müssen wir denn machen, um in die Hölle zu kommen? Nichts. Genau. Das ist die Antwort. Wir müssen nichts tun, um in die Hölle zu kommen. Weil auf dem Weg in die Hölle, in den ewigen Tod, da ist jeder Mensch von Natur aus, weil jeder, wirklich jeder Mensch vor Gott schuldig ist. Und wir als Christen haben die Aufgabe, die Menschen vor dieser Tatsache zu warnen. Als Gemeinde haben wir deshalb letztes Jahr die Evangelisation abgehalten mit Beat Abri. Dieses Jahr haben wir die Vorträge mit Markus Blietz. Auf unseren Sommerzeltlagern versuchen wir den Kindern das Evangelium nahezubringen und auf den Winterlagern genauso. Das sind so die großen Gemeindeaktionen, die wir durchführen, um Menschen vor diesem Weg ins Verderben zu retten, um sie abzubringen von diesem Weg, um sie zur Umkehr zu treiben. Aber jeder von uns ist natürlich auch persönlich herausgefordert, das Evangelium weiterzugeben und vor allem auch vorzuleben. In der Familie, in der Nachbarschaft, im Beruf, im Verein oder wo wir auch immer sind, da möchte Christus uns als seine Botschafter gebrauchen, die an seiner Stelle mit Worten und Werken bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Und unser Abschnitt, haben wir gerade schon gesehen, fängt an mit darum und danach kommt gleich darum, o Mensch. Und es scheint so, als ob Paulus hier so eine Art evangelistischen Einschub macht in seinem Römerbrief. Weil eigentlich ist der Römerbrief ja, wir wissen es aus Kapitel 1, an alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom adressiert. Aber hier dann Kapitel 2, Vers 1, da spricht er offensichtlich von der Menschheit allgemein. Und jetzt gerade in diesem Abschnitt hier, Römer 2, 1 bis 16, von den Menschen, die moralisch hochstehend leben, die gute, ordentliche Staatsbürger sind und die nach außen hin zumindest eine weiße Weste haben. Und es ist wichtig, dass wir diesen Umstand beachten und die Verse nicht einfach eins zu eins auf die Gemeinde übertragen. Weil sonst müssten wir sagen, nach diesen Versen hier, wir dürfen uns ja nie ein Urteil dann über das Verhalten von anderen erlauben. Weil wir haben ja selber alle auch Dreck am Stecken. Da heißt es ja im zweiten Teil von Vers 1, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Und dazu müssen wir beachten, was Paulus an einer anderen Stelle an die Gemeinde in Korinth schreibt. Das dürfte mit mir aufschlagen, 1. Korinther 6, die Verse 9 bis 11. 1. Korinther 6, die Verse 9 bis 11. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen, weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Also er schreibt in die Korinther, solche, die in dieser Sünde gelebt haben, solche sind einige von euch gewesen. Aber in Christus sind wir als Christen eine neue Schöpfung. Für Gläubige gelten andere Maßstäbe. Wir werden als Christen sogar dazu herausgefordert, uns gegenseitig zu ermahnen und uns anzuspornen zu Liebe und zu guten Werken. Und Ermahnung kann wehtun. Jeder, der schon mal ermahnt wurde, weiß, dass das wehtun kann. Und jeder, der schon mal ermahnt hat, weiß, dass sich der, der ermahnt wird, oft nicht so sehr über die Ermahnung freut. Und darum kann es auch das Ermahnen für den Ermahner selbst wehtun. Aber Ermahnung und auch das Richten von falschem Verhalten oder vom Festhalten an falschem Verhalten, vom Festhalten an Sünde, ist in der Gemeinde etwas Wichtiges. Das ist letztlich ein Akt der Liebe. Es ist kein Piep, 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 wir haben uns alle lieb und wir kehren alles unter den Teppich, was der andere macht, nur keinen Konflikt heraufbeschwören, nur keinen Streit verursachen, nur keine Auseinandersetzung suchen. Sondern es ist ein Ausdruck von geschwisterlicher Liebe, wenn wir uns gegenseitig ermahnen. Und auch wenn diese Ermahnung bis zur Gemeindezucht führt. Und es ist keine Selbstgerechtigkeit von denen, die Gemeindezucht üben, sondern es ist eine Tat der Liebe. Und dazu möchte ich euch ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer vorlesen, der es sehr, sehr gut in Worte gefasst hat. Nichts kann so grausam sein als jene Milde, die den anderen seiner Sünde überlässt. Nichts kann so grausam sein als jene Milde, die den anderen seiner Sünde überlässt. Nichts kann barmherziger sein als die harte Zurechtweisung, die den Bruder vom Weg der Sünde zurückruft. Und dazu sind wir als Gemeinde herausgefordert. Natürlich sollen wir diese Maßstäbe, die wir an andere anlegen, an uns selbst auch anlegen. Sonst wird es heuchlerisch. Sonst haben wir einen großen Balken im Auge und versuchen dem anderen seinen Splitter aus dem Auge zu ziehen. Wir müssen das natürlich auch auf uns selbst auch anwenden. Aber Ermahnung und Zurechtweisung haben einen ganz wichtigen Platz in der Gemeinde. Denn wir dienen einem heiligen Gott, der die Sünde hasst. Der nicht nur sagt, ja, das finde ich nicht so gut, sondern er hasst die Sünde. Es widerstrebt seinem Wesen ganz und gar. Und es ist besser, wenn wir Menschen hier auf der Erde die harte Wahrheit sagen, als dass sie diese Wahrheit erst vom Richterstuhl Christi erfahren. Dann, wenn es keine Rettung mehr geben wird. Und zum Abschluss vom ersten Punkt, dass Gottes Gericht die Umkehr nötig macht, da möchte ich noch einige Verse aus Psalm 96 lesen. Psalm 96, die Verse 10 bis 13. Psalm 96, 10 bis 13. Sagt unter den Heiden, der Herr ist König. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Er richtet die Völker recht. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich, das Meer brause und was darinnen ist. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist, es sollen jauchzen alle Bäume im Walde. Vor dem Herrn, denn er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Es wird ein gerechtes Gericht Gottes geben. Es ist wichtig, dass sich die Menschen zu ihren Lebzeiten für dieses Gericht einen guten Anwalt suchen. Und dieser Anwalt kann nur ein einziger sein, nämlich Jesus Christus. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Gottes Güte macht Umkehr möglich. Also dieser Vers 4, wo es heißt, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet oder zur Umkehr treibt? Es ist interessant, in was für einem Zusammenhang oder in welchem direkten Zusammenhang dieser Vers steht, weil in Vers 3 davor, da geht es um das Urteil Gottes über den selbstgerechten Menschen und über das Urteil, dem dieser Selbstgerechte gar nicht entrinnen kann. Und in Vers 5 geht es dann um den gerechten Zorn Gottes über den verstockten und unbußfertigen Menschen. Und dazwischen, da leuchtet richtig diese Aussage hervor, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? In Matthäus 5, müsst ihr nicht aufschlagen, aber da kann man nachlesen, dass Gott seine Sonne aufgehen lässt über Böse und Gute. Und dass er es über Gerechte und Ungerechte regnen lässt. Dabei wäre es für Gott kein Problem, den Regen auf die Felder des gläubigen Bauers zu beschränken und daneben die Felder der Gottlosen verdorren zu lassen. Aber Gott ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Und er hat uns als seinen Kindern auch denselben Auftrag gegeben. Wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Und durch Gottes Verhalten und auch durch das Verhalten von Gottes Kindern in dieser Welt, da soll Gottes Güte sichtbar werden für die Menschen. Und es soll sie dazu bringen, umzukehren. Und leider, die große Tragik ist, dass viele Menschen diese Güte Gottes missverstehen und sie als Schwäche auslegen. Und da müssen wir wieder zurückblättern in die Psalmen. Psalm 94, die Verse 1 bis 11, da wird es ganz deutlich, diese Haltung der Menschheit. Psalm 94, 1 bis 11. Herr, du Gott der Vergeltung, du Gott der Vergeltung, erscheine. Erhebe dich, du Richter der Welt, vergilt den Hoffärtigen, was sie verdienen. Herr, wie lange sollen die Gottlosen prahlen? Es reden so trotzig daher, es rühmen sich alle Übeltäter. Herr, sie zerschlagen dein Volk und plagen dein Erbe. Witwen und Fremdlinge bringen sie um und töten die Weisen und sagen, der Herr sieht's nicht. Und der Gott Jakobs beachtet's nicht. Merkt doch auf, ihr Narren im Volk und ihr Toren, wann wollt ihr klug werden? Der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören? Der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen? Der die Völker in Zucht hält, sollte der nicht Rechenschaft fordern? Er, der die Menschen Erkenntnis lehrt? Aber der Herr kennt die Gedanken der Menschen. Sie sind nur ein Hauch. Der Herr sieht's nicht. Das ist die Einstellung der Gottlosen. Ich kann machen, was ich will, Gott sieht es nicht oder es gibt ihn vielleicht auch gar nicht. Weil Gott nicht sofort eingreift, denken sie, er wird das Unrecht gar nicht bemerken. Aber aus dem 2. Petrusbrief wissen wir, dass Gott den Menschen noch Raum zur Buße gibt. Er sieht das ganze Unrecht, das auf dieser Welt geschieht und er sieht das ganze Unrecht, das seinen Kindern widerfährt. Er bekommt es praktisch hautnah mit, weil er ja durch seinen Heiligen Geist in seinen Kindern lebt. Ich denke, wir würden es gar nicht aushalten, dieses ganze Unrecht, was jeden Tag auf der Welt geschieht, so ungefiltert mitzubekommen. Uns fällt es schon schwer genug, die Gebetsnachrichten von HMK oder von Open Doors zu lesen, weil wir denken, es ist doch furchtbar, wie da mit Gottes Kindern umgegangen wird. Wir können diese Grausamkeit kaum aushalten und Gott erlebt es alles hautnah mit. Und trotzdem greift er noch nicht ein, weil er möchte, dass Menschen noch Raum zur Buße haben. Weil er möchte, dass Menschen noch umkehren von ihrem falschen Weg. Und wer die Schöpfung Gottes mit offenen Augen betrachtet, der muss zu dem Schluss kommen, dass dahinter irgendwo ein Schöpfer steckt. In Römer 1, Vers 19 heißt es, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Und dann Vers 20, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Gottes Schöpfung ist das größte Hinweisschild auf ihn. Oder wie es der Psalmist im Psalm 94 ausdrückt, der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören? Der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen? Aber Gott ist gütig und er wartet mit dem Gericht. Ein Beispiel aus dem Alten Testament, aus der Urgeschichte, wo Gott auch mit dem Gericht, wo wir Gottes Güte sehen, weil er das Gericht hinauszögert, ist das Beispiel von der Arche Noah. Gott hat damals gesagt, dass er diese verdorbene Menschheit auslöschen wird. Er wird sie vernichten. Und das klingt jetzt zuerst mal nicht nach Güte. Aber er hat es nicht einfach schlagartig getan. Er hat gesagt, also Noah, du überlebst, alle anderen bringe ich um. Sondern er hat Noah den Auftrag gegeben, eine Arche zu bauen. Ein Riesenschiff mitten auf dem Trockenen. Und durch diese Arche hat er dann später Noahs Familie mit den Tieren zusammen gerettet, von jedem Tier ein Paar. Und diese Arche zu bauen, das muss ja Jahre oder wahrscheinlich Jahrzehnte gedauert haben, bis dieses Schiff fertig war. Damals gab es keinen Baumarkt, keine Kettensägen, kein Sägewerk, wo man das ganze Material herbekommen hätte, sondern Noah hat die Bäume aus dem Wald geholt, musste sie zuhauen und die Arche draus bauen. Das muss Jahrzehnte gedauert haben. Gott hätte Noah aber genauso gut eine fertige Arche hinstellen können. Hat er aber nicht getan. Er hätte die Menschheit durch eine Seuche vernichten können und davor die Familie von Noah impfen. Hat er nicht getan. Und diese Bauzeit der Arche, das war sozusagen die Gnadenzeit Gottes. Da hätten die Menschen umkehren können. Das war nach 1. Petrus 3, Vers 20, war das die Zeit der Geduld Gottes. Und Noah war nach 2. Petrus 2, Vers 5 ein Prediger der Gerechtigkeit. Er hat durch sein Handeln und sicher auch durch sein Reden auf Gott und auf dieses kommende Gericht Gottes hingewiesen. Die Bauzeit der Arche war die Zeit, in der Umkehr noch möglich war. Und dann, als das Gericht kam, als die Wasser gekommen sind, da war es zu spät. Da war die Arche zu, Gott selbst hat die Tür geschlossen und die Gnadenzeit war vorbei. Und so ist unsere Situation heute auch. Wir wissen, dass Gottes Gericht über diese Welt kommen wird. Und wir wissen aber auch genauso, dass jetzt gerade noch Gnadenzeit ist, dass jetzt noch Menschen gerettet werden können, dass jetzt noch Menschen umkehren können. Und wie gehen wir mit dem Wissen um? Sind wir Prediger der Gerechtigkeit, wie es Noah war? Sind wir nach Apostelgeschichte 1, Vers 8 Zeugen Jesu Christi? Ich wünsche es uns, dass wir uns auf unsere Rettung nicht ausruhen, sondern dass wir Menschen auf die Notwendigkeit und Möglichkeit der Rettung hinweisen. Wenn man sich unseren Text anschaut in Römer 2, gerade die Verse 6 bis 10, die könnten wir aus dem Zusammenhang rausreißen und auf diesen paar Versen eine Lehre der Werksgerechtigkeit aufbauen. Die, die gute Werke tun, die kommen in den Himmel. Die, die ungerecht und streitsüchtig sind, die kommen in die Hölle. Wenn man nur diese Verse isoliert betrachten würde, könnte man sagen, ja, so ist es. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Bibelstellen im Zusammenhang auslegen. Da gibt es den engeren Zusammenhang, was steht davor, was steht direkt danach. Dann gibt es den Zusammenhang vom jeweiligen biblischen Buch, um was dreht sich denn dieses ganze Buch. Und es gibt natürlich dann den Gesamtzusammenhang der Bibel. Und im engeren Zusammenhang bei unserem Text, da geht es um die Verlorenheit aller Menschen. Gunnar hat uns letztes Mal diese Gliederung vorgestellt. Alle Menschen sind rettungsbedürftige Sünder. Die Heiden sind rettungsbedürftige Sünder, die Moralisten sind rettungsbedürftige Sünder und auch die Juden sind rettungsbedürftige Sünder. Alle Menschen sind rettungsbedürftige Sünder. Darum geht es hier im engen Zusammenhang. Und im Zusammenhang des Buches, da geht es um Errettung aus Gnade und Glauben und dann auch um das Leben als Erretteter. Und jetzt wäre es absolut unverantwortlich und widerspräche jeder gesunden Bibelauslegung, wenn man die Verse 6 bis 10 als eine Aufforderung sehen würde, vor Gott durch Werke gerecht werden zu wollen. Das geht nicht. Schon ein Kapitel weiter hinten in Römer 3, da schreibt Paulus in Vers 22, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Praktisch die Zusammenfassung von dem, was er vorgeschrieben hat, alle Menschen sind rettungsbedürftige Sünder. Dann macht er weiter in Vers 24, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Und dann noch in Vers 28, Römer 3, 28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Wir werden also nicht errettet durch Werke. Wir werden errettet auf Grundlage der Gnade Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Wie verstehen wir dann die Verse 6 bis 10 in Römer 2? Ich verstehe sie so, dass die unerretteten Menschen sich mit ihrer Haltung, mit ihrem Handeln, mit ihrem Ungehorsam den Zorn Gottes aufhäufen. Mit jeder ihrer Sünden kommt sozusagen nochmal so eine Schippe voll Zorn auf den großen Haufen dazu. Und das, weil sie nach Vers 8 der Wahrheit nicht gehorchen. Wenn da steht, dass sie der Wahrheit nicht gehorchen, dann klingelt es bei uns, denke ich, weil wir wissen, Wahrheit ist in der Bibel nicht einfach nur eine korrekte Sachlage, sondern Wahrheit ist eine Person. Jesus Christus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und wenn man also Jesus, der Wahrheit in Person, nicht gehorsam ist, dann bleibt man unter dem Zorn Gottes. Und dann häuft man sich immer mehr Zorn an. Auf der anderen Seite sind die Menschen, die der Wahrheit gehorsam sind und die sich durch ihre guten Werke tatsächlich Schätze im Himmel sammeln können. So wie es Jesus ja gesagt hat, sammelt euch Schätze im Himmel, wo keine Diebe nachgraben und stehlen, wo keine Motten sie auffressen, wo kein Rost ist, sondern wir sollen uns Schätze im Himmel sammeln. Und das können wir tun. Und Gott in seiner großen Güte, der wartet noch, dass viele von diesen Menschen, die Tag für Tag schaufelweise Zorn auf diesen Haufen mit draufschmeißen, sich Zorn anhäufen Tag für Tag, dass die umkehren können. Dass Menschen aus der Dunkelheit ins Licht kommen, aus dem Tod ins Leben. Seine Güte wartet und treibt die Menschen zur Umkehr. Und wir sind Botschafter in Christi Stadt und dürfen diese Botschaft weitersagen an die Menschen. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Amen.